Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören zur Predigt heute die alttestamentliche Lesung des Sonntags im 5. Buch Mose im 6. Kapitel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass in deinem Sohn Jesus Christus deine Liebe sichtbar und Mensch geworden ist. Wir bitten dich, schenke uns immer wieder deine Kraft von oben, deinen Heiligen Geist, damit auch wir die Liebe, die wir von dir erfahren haben, weitergeben können. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Shema Yisrael Adonach Elochenu Adonach Echad. Mit diesen Worten, liebe Gemeinde, bekennt ein Jude seinen Glauben an den einen Gott. Das ist das Hauptglaubensbekenntnis aller Juden. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ein frommer Jude betet das täglich. Mit diesem Bekenntnis auf den Lippen, soweit irgendwie möglich ist, haucht er sein Leben aus. Als Christen bekennen wir uns zum einen unteilbaren Gott. Wir glauben alle an einen Gott, so singen wir mit Luthers Glaubenslied. Und im nizänischen Glaubensbekenntnis sagen wir glauben an den einen, großgeschrieben, einen Gott. Natürlich deuten wir als Christen die Einheit Gottes auch christologisch durch den Sohn, der uns gesandt ist. Und wie es theologisch so schön heißt, wir deuten die Einheit Gottes auch pneumatologisch, das heißt durch den Heiligen Geist in Kraft der Wirkung Gottes, seines Geistes. Doch bei aller Verschiedenheit der Auslegung bleibt das gemeinsame Bekenntnis von Juden und Christen, wie es Paulus im Epheserbrief beschreibt. Ein Gott und Vater aller. Wenn wir nun gedanklich in die Zeit der Entstehung der eben gehörten Verse aus dem Buch Deuteronomium, also dem 5. Buch Mose, zurückgehen, dann erfahren wir von einer völlig anderen Welt, als sie uns heute darstellt, von völlig anderen Umständen, als wir sie kennen und erlebt haben und erleben. Zunächst einmal ging es damals darum, welche der von den einzelnen Völkern verehrten und angebeteten Götter die stärkeren waren. Israel wollte Jahwe treu sein und lehnte deshalb die anderen Götter ab. Erst später entwickelt sich der Gedanke, dass außer Jahwe kein Gott ist. Wir heute haben es wieder mit einer anderen Situation zu tun. Für uns geht es letztendlich, glaube ich, wirklich nicht darum, zwischen verschiedenen Göttern zu wählen. Natürlich inzwischen schon zwischen verschiedenen Religionen, aber irgendwo hört man immer unten drunter unterm Strich heraus, dass es ja letztendlich nur einen Gott geben kann. Das ist, glaube ich, ein relativ großer Konsens. Für uns lautet die Frage, so denke und so kann man es doch deuten, eher, ob ich denn nun an einen Gott glauben soll, kann, darf, oder ob ich das ablehnen muss und auf die atheistische Schiene gehe und sage, sowas gibt es gar nicht. Luther schreibt zur Gottesfrage in seinem großen Katechismus: Ein Gott haben heißt nichts anderes, als ihm von Herzen trauen und glauben. Und dann kommt der berühmte Satz, den wir alle kennen: Woran du dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Deshalb, Interpretation, können auch die Dinge um uns herum ganz schnell für uns zu Gott, zu einem Götzen werden. Geld, Intelligenz, Macht, Können, Ehre, Vermögen. Also haben auch wir letztendlich zu wählen oder besser gesagt Prioritäten zu setzen zwischen all dem, was das Leben uns angeblich bietet und was wir natürlich auch brauchen. Es ist ja nicht so, als ob wir ohne Wissen und manchmal auch nicht ohne Macht auskommen, ohne Intelligenz schon gar nicht. Aber es gilt darum, Prioritäten zu setzen. Was ist denn nun das Wichtigste? Was bleibt und was vergeht? Was brauche ich gerade und was ist nützlich und was ist von Dauer? Und es geht in der Gottesfrage nie um ein bloßes Fürwahrhalten oder eine theoretische, dogmatische Gottesbeziehung. Auch nicht darum zu sagen, es wird schon einen Gott geben, einer muss ja alles geschaffen haben. Es geht, liebe Schwestern und Brüder, vielmehr um eine ganz persönliche, im wahrsten Sinne des Wortes herzliche Beziehung zu Gott. Denn unser jüdisch-christliches Glaubensbekenntnis geht ja weiter. Da heißt es: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott soll also für uns über allen Dingen stehen, an erster Stelle stehen, vor allem anderen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, stellt Luther deshalb im Katechismus immer voran. Aber dann wird es auch schwierig. Nicht in der Theorie, sondern eben in der Praxis. Bedingt eben sicherlich auch durch unsere Umwelt, die Gott immer mehr außen vor lässt. Manchmal kann man sich als Christ und Christin mit seiner Glaubensüberzeugung schon sehr alleine fühlen. Manchmal kann man sich sogar recht exotisch vorkommen. Da hört man's dann: Was, du gehst noch zur Kirche? Du glaubst das etwa alles? Wie können wir es da schaffen, unserer Überzeugung und Gott treu zu bleiben? Jesus selbst hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass äußere Umstände und eine Ablehnung Gottes dazu führen werden, dass viele abfallen und ihren Glauben verleugnen. Aber er verspricht uns, wenn wir ihm vertrauen, uns auch zu helfen. Dafür lässt Gott an Pfingsten seinen Heiligen Geist ausgießen auf alle Gläubigen. Christus nennt ihn den Heiligen Geist Helfer und Beistand, der uns hilft in Anfechtung und Verfolgung, nämlich dann die Worte zu finden, die uns helfen, ihm treu zu bleiben. Treu zu Gott und seiner Verheißung. Wir brauchen uns also letztendlich nicht unter Druck setzen zu lassen, wie wir das schaffen könnten und machen könnten. Als ob wir es wären, die aus uns heraus den Glauben und die Treue zu Gott halten könnten. Es geht vielmehr darum, uns zu öffnen für das Wirken Gottes durch seinen Geist. Aber wie geht das? Ganz einfach, liebe Gemeinde, indem ich sein Wort und Sakrament höre und annehme, im Herzen bewege. Wer sich den Gnadenmitteln Wort und Sakrament entzieht, kann ja nicht erwarten, dass sie bei ihm wirken. Es heißt ja nicht umsonst, auch heute wieder, wenn wir zum Tisch des Herrn treten bei der Entlassung, der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus stärke und erhalte dich im Glauben zum ewigen Leben. Eine weitere Hilfe, um Gott von ganzem Herzen zu lieben, ist Jesus Christus selbst. Einmal mit seinem Leben, indem er uns zeigt, sozusagen beispielhaft zeigt, wie das ganz praktisch aussieht, wenn das Leben ganz im Vertrauen auf Gott und in Liebe geschieht. Und das im Gehorsam bis zum Kreuz. Eben auch die Schwierigkeit nicht auszulassen, in der Anfechtung, im Leiden und im Sterben treu zu bleiben. Und zum anderen zeigt uns Jesus Christus seine Hilfe dadurch, was er stellvertretend für uns getan hat, dass er, Gottes Sohn, all unsere Schuld und unser Versagen für uns sühnt und uns so mit Gott versöhnt, ist eine unfassbare Liebe, die wir nur mit dankbarer Liebe zu ihm beantworten können. Darum heißt es auch schon im 5. Buch Mose: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Also zwei wesentliche Aussagen. Zum einen, wir sollen uns das zu Herzen nehmen, im Herzen bewahren und bedenken. Gottes Beziehung nach unserem Verständnis hat immer etwas mit dem Herzen zu tun, hat immer etwas mit der Liebe zu tun, mit der uns Gott zuerst, wie wir es heute in der Epistel gehört haben, beschenkt hat und die uns gilt. Zum anderen heißt es hier, du sollst es deinen Kindern einschärfen. Das klingt etwas hart und erinnert manche unter uns vielleicht an die Art und Weise, wie früher gelernt wurde oder gelernt werden musste. Einschärfen. Macht aber deutlich, worum es letztendlich geht. Um Glaubensweitergabe. Der Glaube an den einen Gott muss weitergegeben werden. Und das nicht irgendwie, sondern manchmal auch mit ganz bestimmten Worten. Und manches muss man dann eben auch mal auswendig lernen, weil es wirklich auf jedes Wort ankommt. Nun lernen wir als Christen nicht mehr das höhere Israel als Haupt- und Glaubensbekenntnis. Aber wir haben das apostolische, das nizänische Glaubensbekenntnis, dass wir lernen müssen, dass wir bei der Taufe unserer Kinder, Enkel und Paten versprochen haben, das Vaterunser, das uns Christus ans Herz legt, genau mit diesen Worten, die er uns vorspricht. Oder die 10 Gebote, an denen wir alleine messen können, wie wir vor Gott dastehen und wie schuldig wir dadurch werden. Wichtige Vokabeln, die man können muss, um zu wissen, an wen man glaubt. Aber, und das betone ich immer aus ganzem Herzen, nicht von oben herab mit Zwang und dann zu meinen, wenn ich das jetzt gelernt habe und intellektuell hier oben irgendwo im Kopf habe, dann ist es das. Nein, das ist es ja nicht. Aber es ist die Voraussetzung, dass das, was ich, und dazu hat uns Gott auch Kopf und Gehirn gegeben, einmal gelernt und verstanden habe, auch in meinem Herzen bewege und weiter bewege in meinem Leben. Es steht und sollte über all dem stehen die Freude an dem einen Gott, der für uns da ist und der für uns in Jesus Christus eintritt. Nur aus dieser inneren, freudigen Glaubensüberzeugung heraus wird auch unser Bekenntnis zu einem tragenden und erträglichen Ja zu diesem einen Gott. Lasst uns das deshalb nun miteinander tun, indem wir das Glaubenslied 150 noch dazu mit einer israelischen Melodie nun als unser Bekenntnis, ich hoffe mit Freuden, miteinander singen.